Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktenzeichen XY, Unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne.
Ich bin Conny Neumeier. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute gehen wir mal ganz weit zurück in die Vergangenheit von Aktenzeichen XY, sozusagen in die Gründerzeit, genauer gesagt in die sechste Folge.
Genau, die lief am 7. Juni 1968, also ein Dreivierteljahr nach Beginn der Sendereihe. Und sie setzte einen ersten bedeutenden Meilenstein in der inzwischen schon fast sechs Jahrzehnte langen Geschichte der Sendung. Welchen, das fragen wir am besten jemanden, der damals dabei war. Peter Hohl, erster Mitarbeiter von Gründer und Moderator Eduard Zimmermann. Er ist gerade in Ingelheim in der Nähe von Mainz und uns heute zugeschaltet. Hallo, willkommen Peter Hohl.
Ja, hallo meinerseits und einen Gruß nach München.
Hallo Herr Hohl.
Ja, ich wäre eigentlich gerne in München mit dabei. Schade, dass ich das heute nicht kann. München war für mich ja damals so wie eine zweite Heimat. Unsere Redaktion war zwar in Mainz, aber die Sendung lief ab 1969 in Unterföhring, einem Vorort von München. Und von dort aus wurde die Sendung übertragen.
Rudi hat es gerade schon gesagt, Sie waren der erste Redakteur bei Aktenzeichen XY. Wie kamen Sie denn damals mit Eduard Zimmermann zusammen? Wie hat sich das entwickelt?
Ja, ich war vor 60 Jahren Redakteur und Radiomoderator beim damaligen Südwestfunk in Baden-Baden. Für eine Hörfunksendung über Wirtschaftskriminalität war Eduard Zimmermann mein Interviewpartner. Denn er warnte damals schon in der ZDF-Sendung Vorsicht Falle vor Neppern, Schleppern und Bauernfängern und kannte alle Betrügertricks. Dann haben wir zusammen eine Serie für den Hörfunk produziert, um auf diesem Medium vor den Gaunern zu warnen. Wir kannten uns also sehr gut, als er 1967 Aktenzeichen erfand und dafür einen Mitstreiter suchte. Vorsicht Falle war übrigens die Keimzelle für XY. Das ist eine Geschichte, die viele nicht kennen. Da wurden normalerweise in den Filmen die Schwindelfirmen verfremdet. Die Leute sollten ja die Tricks erkennen, egal wer sie angewendet hat. Aber einmal wollte die Staatsanwaltschaft bei einer mit Haftbefehl gesuchten Betrügerin nicht nur ihre Masche zeigen, sondern sie unbedingt mit Namen und Bild in der Sendung haben. Und daraufhin wurde sie prompt gefasst. Da war es dann nur noch ein Schritt zu dem Gedanken, gemeinsam mit der Kripo eine systematische Fahndungssendung zu entwickeln.
Ja, der Einstieg von Peter Hohl 1967. Ja, und die Idee für XY war zunächst das Verbrechen, um das es geht, in einem Film vorzustellen. Anschließend erhielten die zuständigen Ermittler Gelegenheit, ihre Fragen an das Publikum zu stellen. Also genau wie heute.
Ja, genau so war das Konzept von Anfang an. Immer wenn die Ermittler sagten, irgendjemand müsste das wissen oder kennen, verschwundene Gegenstände, zum Beispiel aus der Beute, oder vom Täter zurückgelassene Sachen, Werkzeug, weggeworfene Kleidung oder Waffen, dann sollte das filmisch rekonstruiert werden, um dann Millionen Menschen gleichzeitig danach zu fragen. Im Konzept war zunächst nicht vorgesehen, nur mit Bild und ein paar Sätzen nach Personen zu fahnden. Aber kurz vor der ersten Sendung kam ein Fahndungsersuchen herein, das zu dringend war, um erst noch einen Film zu drehen, weil sonst ein großer Prozess geplatzt wäre. Der Mann wurde eine Viertelstunde nach der Sendung auf einer Kegelbahn festgenommen. Und von da an war die sogenannte Studiofahndung fester Bestandteil der Sendung und ein sehr erfolgreicher Bestandteil.
Bis der erste Filmfall geklärt wurde, dauerte es allerdings bis zur sechsten Folge. Und das war unser heutiger Fall. Der brutale Mord an einem Solinger Zeitungsverleger. Die Aufklärung einen Tag nach der Sendung zeigte, dass Eduard Zimmermanns Konzept funktionierte. Denn ein sehr markantes Beutestück, nachdem in der Sendung gefragt wurde, hat letztlich auf die Spur des Täters geführt.
Wie es zu dem Verbrechen kam, das erzählen wir euch jetzt. Unterstützt werden wir dabei von einem weiteren Zeitzeugen, nämlich dem Sohn des Opfers. Er war damals der Erste am Tatort und teilt mit uns seine Erinnerungen.
Das Opfer Dr. Bernhard Boll, 54 Jahre alt und Verleger des Solinger Tageblatt. Das ist eine der ältesten deutschen Tageszeitungen, seit 1867 im Besitz der Familie Boll. Dr. Bernhard Boll leitet den Zeitungsverlag bereits in dritter Generation und auch sein Sohn, er trägt denselben Vornamen, soll einmal die Tradition fortführen. Doch im März 1968 hat er gerade mal das Abitur abgelegt und seinen Wehrdienst abgeleistet. Der 21-Jährige will Jura studieren, so wie sein Vater vor ihm auch. Bis er damit anfangen kann, nutzt er die Zeit, den Verlag von der Pike auf kennenzulernen.
Eigentlich hat er ja als Kind schon einiges mitbekommen. Denn die Familie hat ihre Wohnung im Verlagshaus. Und da bleibt es nicht aus, dass über die beruflichen Themen des Vaters am Mittagstisch regelmäßig gesprochen wird. Bernhard Boll hat uns etwas aus dieser Zeit erzählt.
Ich habe als Kind im Flur auch eine selbstgeschriebene Zeitung verkauft. Mein Vater ist furchtbar darüber aufgeregt, weil ich da 5 Pfennig für genommen habe. Aber ich wusste offensichtlich schon, dass wenn es umsonst gewesen wäre, wäre es ja nur ein Anzeigenblatt gewesen, keine Zeitung. Und die armen Mitarbeiter haben tapfer dieses Blättchen gekauft. Ja, ich will nur sagen, man ist da ganz früh reingewachsen. Hinterher war ich dann auch bei der Schülerzeitung, war da Chefredakteur.
Die Idee seines Vaters? In den Monaten zwischen Bundeswehrzeit und Studienbeginn ein Praktikum im Verlag zu absolvieren. Im Nachhinein betrachtet war seine Begründung damals schon eine Art Prophezeiung.
Dann könnte der Wunsch, ob ich sein Nachfolger werden wollte, sich erhärten und endgültig werden. Und falls ihm was passieren würde, das war wirklich Teil der Überlegungen, dann wüsste ich ja schon mal Bescheid, um was hier geht und könnte mit meiner Mutter dann den Weg einschlagen, der dann zu gehen ist. Und am Ende genau diesen halben Jahres, also diese Volontärzeit, ist der Mord passiert.
Wir schreiben den 20. März 1968. In Nordrhein-Westfalen stehen Kommunalwahlen an. Beim Solinger Tageblatt ist es Brauch, die Spitzenkandidaten der Stadt einzeln ins Verlagshaus einzuladen, um den Kontakt zwischen Presse und Politik zu vertiefen. Diesmal ist die CDU dran. Dr. Bernhard Boll bereitet sich jedes Mal akribisch auf diese Gespräche vor, am liebsten ungestört. Dazu zieht er sich jeweils für ein paar Stunden in sein Wochenendhaus in einem Waldgebiet außerhalb der Stadt zurück. So auch an diesem Mittwochnachmittag. Gegen 16.30 Uhr fährt er mit seinem Wagen vor dem einsam gelegenen Holzhaus vor. Außen scheint alles so zu sein, wie er es das letzte Mal verlassen hat. Doch drinnen erwartet ihn eine böse Überraschung.
Eine Überraschung gibt es dann auch am Abend im Verlagshaus in Solingen. Bernhard Boll Junior erinnert sich noch sehr gut daran.
CDU war hier im Haus schon eingetroffen. Und wer nicht da war, war mein Vater, der immer bekannt war, dass er wusste, was er tat und dass er sich an das hielt, was er verabredet hatte. Da war die Sorge dann groß, da wird ja wohl nicht etwas passiert sein. Wo war er? Er war in einem kleinen Waldhäuschen, also das wurde gelegentlich als Landhaus beschrieben. Es ist also wirklich nur eine schlichte Holzhütte, so ein Fertighäuschen, was er damals auf einer Lichtung im Stadtrand von Solingen, Solingenburg, aufgestellt hatte. Ja, von da war er nicht zurückgekehrt. Ich bin dann rausgefahren und habe ihn da gesucht. Es war inzwischen dunkel. Kam dann zu der Hütte und habe da im Dunkeln nichts mehr gesehen. Schemenhaft die Hütte. Ich habe dann versucht, die Tür aufzumachen. Da kam mir beißender Rauch entgegen. Ich habe mich nicht getraut, da reinzugehen. Hörte da Geräusche, habe gedacht, du lieber Gott, liegt der Vater jetzt da drin? Bin zurück von der Waldlichtung zur Landstraße gelaufen. Da war eine Gaststätte. Der Wirt hat die Feuerwehr gerufen und ist dann mit mir zurück. Dann haben wir zwei, weil wir meinen Vater vielleicht an der Stelle ausziehen wollten, retten wollten, haben wir den Fehler begangen, von außen mit einem Handwerkszeug ein Loch in das Holzhaus, in die Wand zu schlagen. Das hat aber den Effekt, dass das Feuer nochmal richtig in Gang gesetzt wurde.
Zum Glück kommt dann auch schon die alarmierte Feuerwehr und beginnt mit den Löscharbeiten. 2 Feuerwehrmänner kämpfen sich durch den Rauch in die Hütte, um den Verleger zu retten. Doch kurz darauf kommen sie wieder aus dem brennenden Haus heraus. In dem Film, der später für XY gedreht wurde, hört sich das so an.
Da ist niemand drin.
Das gibt's doch gar nicht. Er muss doch drin sein.
Ihr könnt mir ruhig glauben, ich habe überall nachgesehen. Da ist wirklich niemand drin.
Er muss drin sein.
Am selben Abend haben 2 Taxifahrer in der Nähe der Waldhütte eine seltsame Begegnung. Einer von ihnen steht auf der Landstraße am Waldrand und wartet auf Fahrgäste, die er dort abholen soll. Da spricht ihn ein junger Mann an und möchte nach Düsseldorf gefahren werden. Der Taxifahrer lehnt ab, ruft aber einen Kollegen per Funk herbei, der den Auftrag übernehmen kann. Wenige Minuten später ist er zur Stelle und nimmt den Fahrgast auf. Dabei fällt ihm ein durchbluteter Verband am Zeigefinger des Fahrgasts auf. Kaum fährt das Taxi los, kommt ihm die Feuerwehr entgegen.
Da scheint wieder schwer was los zu sein.
Die kommen ja doch meistens zu spät.
Der Taxifahrer misst dieser merkwürdigen Aussage in dem Moment noch keine Bedeutung bei.
Die Helfer haben das Feuer schnell unter Kontrolle. Aber wo ist Dr. Boll? Konnte er sich rechtzeitig vor den Flammen in Sicherheit bringen? Hat er einen Schock erlitten und irrt in der Finsternis ziellos im Wald herum? Die Ungewissheit dauert nicht lange.
Hey, kommt mal her, hier liegt einer!
Nicht weit von der Hütte entfernt findet ein Polizist den 54-Jährigen. Er ist tot. Brutal erschlagen, wie sich kurz darauf in der Gerichtsmedizin herausstellt. Mit mehreren Beilhieben in den Kopf. Offensichtlich ein Raubmord, denn die Brieftasche des Verlegers fehlt. Und seine Armbanduhr. Bernhard Boll Junior, also der Sohn des Verlegers, hatte erst einmal sehr zwiespältige Gefühle. Zum einen war er erleichtert, dass er nicht seinen Vater auf dem Gewissen hat, weil er das brennende Haus zunächst verlassen musste, um Hilfe zu holen. Auch weil er dabei riskiert hat, dass sein Vater darin umkommt. Dann die Erleichterung, dass er nicht in dem Haus war. Und gleich darauf der Schock, dass sein Vater doch tot ist, sogar umgebracht wurde. Gleichzeitig macht er sich noch um eine weitere Sache Sorgen.
So, dann stand ich vor der Frage, ja, wie gehst du jetzt damit um? Wie sagst du das deiner Mutter? Werd jetzt sehr persönlich. Das habe ich mich nicht auf dem direkten Weg getraut. Da bin ich erst mal zu meiner Patentante gefahren, der Schwester meines Vaters. Hab der vorsichtig beigebracht, dass da ein Unglück passiert ist. Ja, und dass er aber tot ist, das habe ich ja wirklich im Bräukchen erzählt. Und dann hat mich ein Redakteur begleitet und dann bin ich im Verlag. Meine Mutter saß hier, war auch nicht mehr allein, da waren andere Mitarbeiter, haben sie betreut.
Dazu muss man wissen, dass vor allem Polizeireporter damals heimlich den Polizeifunk mitgehört haben, um auf dem Laufenden zu sein. Im Verlag wissen also bereits alle, die noch da sind, Bescheid.
Am nächsten Tag beginnt eine akribische Spurensuche, zunächst in der ausgebrannten Hütte. Der Erkennungsdienst stellt fest, dass hier offensichtlich jemand ein paar Tage gehaust hat. Auf der Rückseite des Hauses werden Einbruchspuren gefunden. Der Eindringling hat sich an den Speisevorräten bedient, die er in der Hütte vorgefunden hat. Die ermittelnden Beamten gehen nun davon aus, dass Dr. Boll den Einbrecher überrascht haben muss und dass dieser ihn sofort angegriffen hatte. Vermutlich hatte Dr. Boll versucht zu fliehen, wurde vom Täter aber eingeholt und erschlagen. So zumindest die Spurenlage.
Auch die Umgebung der Hütte sucht die Polizei ab. In der Nähe machen die Beamten einen interessanten Fund.
Adler von Adler 1 kommen.
Ja, Adler, kommen.
Herr Kommissar, wir stehen hier in Nähe der Burger Landstraße und haben hier ein Kleiderbündel und so allerhand Zeugs gefunden kommen.
Ich komme sofort.
Ja, ist verstanden, Ende.
Ein Fund, der zu den wichtigsten Spuren in diesem Mordfall zählt. Neben den notdürftig versteckten Kleidern finden die Beamten auch den Verbandskasten aus der Hütte. Daraus fehlen Mullbinden. Offenbar hat sich der Täter verletzt und selbst verbunden. Bei dem Kleiderbündel handelt es sich um einen Anzug, der blutbefleckt ist. Hat der verletzte Täter sich umgezogen, bevor er geflohen ist?
Relativ schnell bindet die Polizei die Öffentlichkeit ein. In den Zeitungen wird sofort ausführlich über das Verbrechen berichtet. Schließlich wurde ja hier ein Mann ermordet, der selbst eine Zeitung herausgegeben hatte. Auch der Taxifahrer, der den Mann vom Wald an den Düsseldorfer Hauptbahnhof gefahren hatte, liest die Artikel. Ihm wird sofort klar, dass vermutlich ein Mörder in seinem Wagen saß. Und er meldet sich sofort auch bei der Polizei. Mit seiner Hilfe wird ein Phantombild erstellt und veröffentlicht. Dazu werden auch Belohnungen ausgesetzt. Insgesamt 15.000 Mark.
Bei der Polizei wird eine Mordkommission eingerichtet, der 40 Leute angehören. Die einen werten die Spuren aus, andere bearbeiten die eingehenden Hinweise und vernehmen Zeugen. Und einige befassen sich mit den gefundenen Gegenständen. Besonders der Anzug, der ganz offensichtlich dem Täter gehörte, findet das Interesse der Kriminalisten. In dem Anzug befindet sich ein Etikett mit dem Namen der Herstellerfirma. Aber das hilft nicht weiter, die Firma gibt es schon lange nicht mehr. Der Maßanzug ist schon älter, hergestellt zwischen 1951 und 1953 und war nicht gerade preiswert. 500 bis 600 Mark musste man damals dafür ausgeben. Anzunehmen, dass er schon durch mehrere Hände gegangen ist. Dafür spricht, dass er schon an ein paar Stellen geändert wurde. Er ist offensichtlich passend gemacht worden. Also wird bei Kleidersammelstellen und sozialen Einrichtungen herumgefragt, ob die Kleidungsstücke dort schon mal jemand gesehen hat. Aber niemand kann sich erinnern.
Auch die verschwundene goldene Uhr des Mordopfers ist Gegenstand von Befragungen, vor allem in Pfandhäusern, wo solche Wertgegenstände mitunter versetzt werden. Und dann hat die Kripo auch noch das Phantombild des Tatverdächtigen. Eines etwa 30-jährigen Mannes mit groben Gesichtszügen und kräftigem Haarwuchs. Doch er könnte nicht nur durch sein Aussehen, sondern durch zwei Besonderheiten aufgefallen sein. Zum einen durch die Verletzung an seiner Hand und durch den Besitz eines 1000-Markscheins. Denn der Kripo war bekannt geworden, dass der Verleger stets einen solchen Schein in seiner Brieftasche bei sich hatte. Die Brieftasche war zwar im Wald gefunden worden, sie war aber leer.
Die Polizei hängt überall Fahndungsplakate auf und lässt Flyer in großen Mengen drucken. Außerdem wird der Anzug des Täters in einem Kaufhaus in Düsseldorf eine Woche lang ausgestellt. Der Fall geht den Menschen in der Region nahe. Die Kripo bekommt jede Menge Hinweise, geht vielen Spuren nach. Allerdings mit mäßigem Erfolg. Immerhin werden etliche Personen festgenommen, die, wie sich herausstellt, zwar Straftaten begangen haben, aber mit dem Mord an Dr. Boll nichts zu tun hatten.
Kripo und Staatsanwaltschaft greifen nun sozusagen zum letzten Strohhalm. Aktenzeichen XY ungelöst. Dazu kann uns Peter Hohl wieder etwas sagen, denn er gehörte ja damals schon der deutschen Kriminalfachredaktion an, die für das ZDF die Sendung vorbereitete und produzierte. Herr Hohl, wie war das damals, wenn die Kripo mit einem Fall an Sie bzw. an Eduard Zimmermann herantrat?
Nun, die alles entscheidende Frage war und ist immer, gibt es Ansatzpunkte? Also Fragen, die irgendjemand vielleicht beantworten kann. Ein Beispiel. Es macht keinen Sinn, in der Sendung einen Fingerabdruck zu zeigen. Das ist eine gute Spur, aber kein Fernsehzuschauer kann den irgendjemandem zuordnen. Aber wenn der Täter, sagen wir mal, ein Taschentuch mit einem eingestickten Monogramm verliert, dann muss es jemanden geben, der dieses Monogramm gestickt hat und der vielleicht auch weiß, für wen. Das ist das eine. Die Zuschauer müssen aber auch motiviert sein, sich zu melden. Wenn einer ihrer Bekannten Opfer eines Verbrechens wird, findet das eher ihre Teilnahme, als wenn das einem Fremden geschieht. Und darum gilt es, die Opfer zu Bekannten der Zuschauer zu machen. Eine wichtige Aufgabe der Filme, neben der Informationsvermittlung. Und auch ganz wichtig, es geht um wirkliche Menschen und reale Geschehnisse. Das erfordert präzise Orientierung am Geschehen. Keine Krimi-Elemente, um das Ganze vielleicht ein bisschen spannender zu machen. Dann also ein Drehbuch in Abstimmung mit der Kripo, um auch ermittlungstaktischen Erfordernissen gerecht zu werden. Und dann Produktion des Films. Meist an anderen Orten, um Täter nicht zu warnen. Und natürlich mit Schauspielern, aber doch immer ganz dicht an der Realität.
Ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Diese Arbeitsweise wird bis heute beibehalten.
Ja, Eduard Zimmermann hat damals schon immer gesagt, was sich bewährt, sollte man nicht ändern. Ja. Bleibe bei der Form, die die Leute kennen, in der sie sich auskennen, und liefere Abwechslung in den Inhalten.
Ja, da ist viel Wahres dran. Wie war das denn jetzt im Fall Dr. Boll? Waren alle Kriterien erfüllt?
Das kann man wohl sagen. Es gab reichlich Ansatzpunkte für Fragen an die Zuschauer. Sie wurden ja eben schon angesprochen. Zeugen hatten den Täter gesehen. Er hatte eine auffällige Verletzung. Es gab ein Phantombild. Eine exakt zu beschreibende Uhr wurde geraubt. Der Täter hatte einen Anzug weggeworfen, der auf nicht alltägliche Weise repariert worden war. Und eine interessante Besonderheit, die Mordkommission hatte in diesem Fall wirklich exzellente Arbeit geleistet. Sie hatten anhand von Unterlagen der Familie Boll festgestellt, dass die Uhr einmal repariert worden war, hatten den Uhrmacher ausfindig gemacht und der konnte sich erinnern, welches individuelle Reparaturzeichen er im Innern der Uhr eingraviert hatte. Es gab also ein ganz sicheres Kriterium, die richtige Uhr eindeutig zu identifizieren, falls sich nach der Sendung ein möglicher neuer Besitzer melden sollte.
Ja, und auch die Familie Boll ist froh darüber, dass die Kripo und Staatsanwaltschaft die Sendung für die Hinweissuche genutzt hat, wie uns Bernhard Boll Junior erzählt hat.
Ja, die Polizei hat 27.000 Fahrkilometer die Kripo bewältigt. Man hatte 600 Spuren. Aber dann Mitte Mai, passiert war es ja am 20. März, und Mitte Mai ist dann der Sitz der Mordkommission nach Wuppertal verlegt worden, wenn man die Mordkommission wieder verkleinert hatte. Man war im Rückzug. Und der Staatsanwalt, Dr. Körner, Oberstaatsanwalt, der hat am Schluss dann den Satz getan: Nur noch Kommissar Zufall kann uns jetzt helfen. Oder diese neue Sendung XY, die es da gibt. Also ich habe mich sehr, sehr, oder wir haben uns sehr, sehr gefreut, dass die Staatsanwaltschaft nicht falschen Stolz hatte, dass sie modern waren, dass sie dafür aufgeschlossen waren, auf XY zuzugehen.
Die Vorgänge am Tatabend, die wir schon erzählt haben, die wurden dann verfilmt. Und zwar in relativ kurzer Zeit, muss man sagen. Herr Hohl, warum musste das denn alles so schnell gehen damals?
Der Fall hatte großes öffentliches Aufsehen zur Folge. Und dann bedeutet Stillstand bei den Ermittlungen immer Druck für die Polizei. Aber auch wir waren hochmotiviert. Das Verbrechen war unglaublich brutal. Ich habe damals in der Ermittlungsakte auch die Lichtbildmappe vom Tatort gesehen. So distanziert und kaltblütig können Sie gar nicht sein, dass Sie danach gemütlich vor sich hin werkeln. Wir haben also auch selbst Druck gemacht.
Und auch wenn die Sendung natürlich immer wieder zu wichtigen Hinweisen bei Ermittlungen führt, ist es für Angehörige gar nicht so einfach und auch sehr bewegend, das Verbrechen als nachgestellten Film zu sehen. Das hat uns zumindest auch Bernhard Boll Jr. erzählt.
Ja, das ist natürlich schon sehr komisch. Also ich war ja sogar schauspielerisch dargestellt worden. Wobei ich gestaunt habe, da muss ich wirklich sagen, wie bis in Details man versucht hat, sehr genau und unheimlich sachlich alles darzustellen. Also der junge Mann hatte wirklich so einen Mantel an, wie ihn, glaube ich, dann auch anhatte. Das Auto, das Nummernschild war sogar richtig, da ging mir richtig unter die Haut. Ja, und das so zu erleben, das eigene Leben in einem Film jetzt im deutschen Fernsehen, also im ZDF, und mit der Bedeutung, was jetzt passieren kann, ja, das war dramatisch, ne? Das ist ja klar. Ja, und vor allen Dingen aber auch mit viel Hoffnung verbunden. Ne? Deswegen bin ich XY mein Leben lang immer dankbar gewesen, dass diese Institution gab und dass wir jetzt, sag ich mal, in den Genuss des Engagements durch Herrn Zimmermann kommen konnten.
Das XY-Studio befand sich damals noch in Wiesbaden, nicht wie heute in München. So wie heute kamen die Beamten ins Studio, stellten zusammen mit Eduard Zimmermann in der Live-Sendung ihre Fälle vor und hofften anschließend, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer die Fragen beantworten können. Herr Hohl, Sie waren ja bei jeder Sendung dabei und auch zu sehen und zu hören. Was war nochmal Ihr Job?
Meine Rolle war es, die eingehenden Hinweise in der Nachrichtenkabine, die war damals noch durch eine Glasscheibe abgetrennt, zu koordinieren und live über erste Erkenntnisse zu berichten. Das war von Anfang an Bestandteil der Sendung. Ein Fernsehinformationsdienst beschrieb diese Aktualisierung des Ermittlungsstandes während der laufenden Sendung vor kurzem treffend als Dynamikpotenzial, das XY zusätzlich spannend machte.
Also die sogenannte Schlussabfrage, wie man sieht, auch eine gute alte Tradition. Die Zuschauerinnen und Zuschauer heute bestehen geradezu darauf, auch wenn während der Sendung noch gar keine konkreten Ergebnisse zu erwarten sind. Aber zurück zum Fall Dr. Boll. Er wurde schließlich in der 6. XY-Sendung am 7. Juni 1968 ausgestrahlt. Hören wir doch mal rein, welche Frage Eduard Zimmermann anschließend zu der geraubten Uhr gestellt hat.
Es handelt sich um eine vergoldete Certina-Automatik mit goldschimmerndem Zifferblatt und einem Kalenderfenster. An der Uhr befestigt ist ein Gliederarmband, ebenfalls vergoldet, Marke Elastofixo. Auf der Rückseite des Uhrgehäuses ist eine Nummer eingraviert, und zwar die Nummer 5806102. Hieraus ergibt sich die Frage, wem ist diese Uhr nach dem 20. März 1968 angeboten worden oder wer hat sie heute in seinem Besitz? Ich halte das für die wichtigste Frage in diesem Fall.
Wie richtig Eduard Zimmermann mit dieser Einschätzung liegt, zeigt sich noch während der Sendung. Denn zu den 20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die die Sendung damals sehen, gehört auch ein 67-jähriger Rentner. Er wohnt allein mit seinem lebhaften Wellensittich in einer kleinen Wohnung in Gelsenkirchen. Als Eduard Zimmermann die Uhr beschreibt, die dem Verleger geraubt worden ist, wird der alte Mann unruhig. In der ZDF-Sendung Eduard Zimmermann, meine größten Fälle, stellte Moderator und Wetten-das-Entertainer Frank Elstner diese Fälle anlässlich der 300. XY-Sendung 1997 vor. Hierfür wurde auch die Aufklärung des Mordfalls Dr. Boll nachgestellt. Wir hören mal rein.
Wem ist diese 58, Uhr nach dem 20. März 1968 angeboten worden? Oder wer hat sie heute in seinem
102.
Sei still! Ich darf deshalb die Nummer noch einmal wiederholen.
58 102 06.
Und das, meine Damen und Herren, 102. Ist der Anzug, den der Mörder bis zur Tat getragen hat und den er nachher...
Das konnte auch gar nicht wahr sein.
Der Rentner traut seinen Augen und Ohren nicht. Auch er trägt eine goldene Uhr, Marke Certina. Und auf der Rückseite seines Uhrengehäuses stehen die genannten Ziffern. Er ringt mit sich, bevor er zum Telefonhörer greift und mehrfach die Polizei anruft. Allerdings kommen ihm immer wieder Zweifel und er legt gleich wieder auf. Hier die Szene.
Polizeirevier 5, Hagemann, hallo? Hallo?
Melden Sie sich doch! Hier ist die Polizei!
Da will uns einer verarschen.
Woher weißt du denn, dass das derselbe ist?
Bei dem Pieps, das ist derselbe. Der hat einen Vogel.
Warum der Rentner so zögerlich ist, das ist durchaus einleuchtend. Die Uhr hat er im April von seinem Sohn bekommen. 20 Mark hat er ihm dafür gegeben. Sollte der etwas mit der grausamen Tat zu tun haben? Der alte Mann kann es einfach nicht glauben. Dennoch, er will Gewissheit, holt schließlich sein Rad aus dem Abstellraum und fährt zur Polizeiwache.
Guten Abend.
Guten Abend. Na, was haben wir denn Schönes?
Ich wollte schon ein paar Mal anrufen.
Ach, sind Sie der Mann mit dem Piepmatz?
Das ist die Uhr von diesem Dieter Bahr. Mein Gott, vielleicht bringt er noch mehr um.
Hä?
Hier müssen wir schnell etwas klarstellen. In dieser Sendung waren alle Namen geändert. Deshalb sprach der Rentner im Polizeirevier von Dieter Bahr. Gemeint war natürlich Dr. Boll. Der Rentner war an diesem Abend nicht der einzige Besitzer einer solchen Uhr. In der Sendung war aus taktischen Gründen nicht gesagt worden, dass alle Certina-Uhren aus einer Serie die identische Nummer auf der Rückseite tragen. Bei der Uhr, die gesucht wurde, also bei der Uhr des Mordopfers, kam es nämlich auf das Innenleben an. Dort befand sich eine individuelle Reparaturnummer. Diese hatte die Kripo in den Unterlagen zur Uhr gefunden, die Dr. Boll zu Hause aufgehoben hatte. Kurz nachdem der Rentner mit seiner Uhr auf dem Polizeirevier erschienen ist, wird ein Uhrmacher von der Kripo rausgeklingelt. Der öffnet das Gehäuse der Uhr. Und siehe da, das Reparaturzeichen kommt zum Vorschein. Es ist tatsächlich Dr. Bolls Uhr. Der Mann, der dem Rentner die goldene Uhr überlassen hat, ist sein Sohn, der 40-jährige Manfred S. Für die Kripo kein unbeschriebenes Blatt. Sein Vorstrafenregister ist lang und reicht bis in die Kriegsjahre zurück.
In der Sendung Eduard Zimmermann, meine größten Fälle, in der die Aufklärung des Falls filmisch rekonstruiert wurde, legte Eduard Zimmermann übrigens eine Art Geständnis ab.
Was ist das für eine furchtbare und bewegende Geschichte? Der Vater, der sich nun genötigt fühlt, den eigenen Sohn anzuzeigen. Eine schreckliche Geschichte.
Ja, der Vater hatte eben diese furchtbare Angst, dass der Sohn noch mehr Unheil anrichtet. Und das hat ihn letztendlich dazu bewegt, dieses so zu machen. Wir haben diese ganze Geschichte 30 Jahre unter der Decke gehalten und geben sie erst jetzt an die Öffentlichkeit. Denn wir wollten nicht, dass der Vater zu Lebzeiten noch einmal mit dieser Situation konfrontiert wird.
Ein allgegenwärtiges Problem. Unter Verbrechen haben nicht nur die Opfer zu leiden, sondern auch die Angehörigen der Täter und Täterinnen, die ja oft eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Aber wie geht's denn damals eigentlich weiter nach der Sendung?
Also die Kripo Wuppertal wird noch in der Nacht aktiv. Zusammen mit den örtlichen Kollegen sucht sie die Adresse auf, unter der Manfred S. gemeldet ist. Es ist das Haus seiner Mutter in einem Stadtteil von Gelsenkirchen. Aber dort ist er nicht. Er kommt und geht, wie es ihm passt. Genauso wie bei seinem Vater. Die Eltern sind schon seit Jahrzehnten geschieden. Manfred S. hängt offenbar noch an beiden. Besonders, weil sie ihm regelmäßig Geld zustecken. Für die Kripo stellt sich nun die Frage, hat der Gesuchte die XY-Sendung gesehen? Wenn ja, könnte sein Vater in Gefahr sein. Denn wer weiß, was Manfred S. anstellt, um Indizien wie die Uhr verschwinden zu lassen. Deshalb werden sofort mehrere Kriminalbeamte in die Wohnung des Vaters geschickt. Sie sollen ihn beschützen, falls Manfred S. tatsächlich dort auftaucht. Die Beamten sind in der Wohnung nicht untätig. Während sie auf den Sohn warten, sehen sie sich ein wenig um. Dabei entdecken sie weiteres Belastungsmaterial. Anzüge, die nach demselben Muster geändert wurden, wie der am Tatort gefundene. Außerdem findet sich auch noch ein Kugelschreiber mit der Werbeaufschrift Solinger Tageblatt. Als die Beamten erfahren, dass der Gesuchte in einem der Gefängnisse, in denen er schon saß, quasi eine Ausbildung zum Schneider gemacht hat, schließt sich die Indizienkette.
Was allerdings nicht zum Erfolg geführt hat, war die Suche mit Hilfe des Phantombilds. Herr Hohl, in Aktenzeichen XY werden ja oft Phantombilder gezeigt. Wurde denn in Ihrer Zeit bei XY schon mal der Täter darauf erkannt und dann auch gefasst?
Also, dass ein Zuschauer allein aufgrund eines Phantombildes jemanden erkennt, ist in meiner Zeit nicht vorgekommen. Ich denke, ein Fall, bei dem es nichts weiter gibt als ein Phantombild, wäre auch nicht wirklich für XY geeignet. Dafür befinden sich zu viele Unsicherheiten zwischen dem Sehen, dem Merken, dem Rekonstruieren und dem Wiedererkennen. Sie können sich ja auch so verändern, dass selbst ein Foto nicht mehr stimmt. Trotzdem werden Phantombilder eingesetzt, weil sie immerhin ungefähr den Typ eingrenzen.
Und Rudi, an dich dieselbe Frage. Ist das dir schon mal passiert?
Nicht, dass ich wüsste. Es gibt ja auch übrigens viele Kripo-Beamte, die solche Phantomzeichnungen eher kritisch sehen. Und du hast ja auch recht, im Mordfall Dr. Boll gab es ein gravierendes Problem mit dem Phantombild, das aufgrund der Aussagen des Taxifahrers erstellt worden war. Der Zeuge hatte schlichtweg vergessen zu erwähnen, dass sein Fahrgast eine dicke Hornbrille trug. Als der Täter in der Zeitung sein Phantombild sah, war er sehr zufrieden, wie er später in seiner Vernehmung sagte. Denn seiner Meinung nach würde ihn auf diesem Foto keiner erkennen. Und damit hatte er tatsächlich recht. Die Sendung hatte er nicht gesehen. Er hat den Abend und die Nacht in diversen Lokalen verbracht. Als er gegen 7 Uhr morgens nach Hause zu seinem Vater wankt, ahnt er nicht, dass er dort schon erwartet wird.
Sie stehen unter dem Verdacht des Mordes. Sie sind vorläufig festgenommen.
Lass doch den Quatsch! Ich habe keine Wumme! Das hast du ja prima hingekriegt, Vater.
Damit wird Manfred S. abgeführt und ins Polizeipräsidium gebracht. Zurück bleibt ein völlig verzweifelter alter Vater, der noch immer damit hadert, dass er seinen eigenen Sohn quasi ans Messer geliefert hat.
Als Manfred S. wieder nüchtern ist, wird er vernommen. Die Polizei konfrontiert ihn mit den inzwischen zusammengetragenen Indizien. Unter dieser Beweislast legt er tatsächlich relativ schnell ein umfassendes Geständnis ab. Der Mord an Dr. Boll ist quasi der traurige Höhepunkt einer jahrzehntelang kriminellen Karriere. In etlichen Vernehmungen berichtet Manfred S. über sein verkorkstes Leben, das ihn zum Berufsverbrecher gemacht habe. Und er schildert auch die Tat, allerdings etwas anders, als sie bei XY zu sehen war. Herr Hohl, nochmal eine Frage an Sie. Hat Sie das denn verwundert, dass die Realität doch in einigen Punkten von dem abwich, was in XY zu sehen war?
Die Filme entstehen aufgrund dessen, was in den Polizeiakten steht. Also dessen, was die Ermittler herausgefunden haben, wie eine Tat geschehen sein dürfte oder könnte. Das basiert auf Spuren, auf Erfahrungswerten und auf Angaben von Zeugen. Was wirklich geschehen ist, erfährt man manchmal erst, wenn der Täter gefasst ist.
Rudi, bekommt ihr das denn überhaupt mit, wie es am Ende, in Anführungszeichen, wirklich war?
In aller Regel schon. Und ich finde das auch hochinteressant, immer wieder erstaunlich, wie nah unsere Filme an der Realität dran waren. Unsere Redakteurinnen und Redakteure erkundigen sich natürlich auch nach einem Fahndungserfolg bei den jeweiligen Dienststellen, also wie das alles gelaufen ist. Das Publikum will ja schließlich auch über die Ergebnisse informiert werden. Ich denke, das können Sie bestätigen, Herr Hohl.
So ist es. Allerdings muss man sagen, hinsichtlich der angeblichen Realität, die Täter schildern, empfiehlt sich immer eine gewisse Vorsicht. Wenn die Beschuldigten überhaupt etwas sagen, dann versuchen sie, möglichst in günstigem Licht dazustehen. und durch den angeblichen Ablauf der Tat einen Mord als weniger streng bestraften Totschlag erscheinen zu lassen oder am liebsten als Notwehr.
Genau. Und das ist auch im Mordfall Dr. Boll so. Doch zunächst wird einmal das bisherige Leben des Verdächtigen aufgerollt und zu Protokoll genommen. Das spielt ja später in der Gerichtsverhandlung eine wichtige Rolle. Manfred S. hat wohl keine leichte Kindheit gehabt. 1927 wurde er in Gelsenkirchen geboren. Als er 6 Jahre alt ist, lassen sich seine Eltern scheiden. Ihm wird das Sorgerecht entzogen, der Junge kommt ins Heim. In der Volksschule hat er Probleme, kommt in eine Hilfsschule, eine Art Sonderschule. Mehrfach wird er in andere Heime verlegt. Überall büxt er aus, wird aber immer wieder zurückgebracht. Schließlich kommt er zeitweise sogar in die Psychiatrie. Schon mit 13 Jahren wird er als, Zitat, asozialer Psychopath eingestuft.
Mitten im Zweiten Weltkrieg, 1941, besucht er schließlich die Abschlussklasse in einer Heimschule. Danach wird er einige Monate lang in der Schneiderei des Heims ausgebildet. Anschließend arbeitet er bei Bauern in der Nähe. Aber diese Arbeit gefällt ihm nicht, er geht lieber ins Heim zurück. Sein Vater versucht, den Jungen mit 15 auf den richtigen Weg zu führen. Er holt ihn aus dem Heim und bringt ihn bei einem anderen Landwirt unter. Doch auch das sagt dem Teenager nicht zu. Er haut ab und treibt sich in der Gegend herum. Dabei begeht er schon die ersten Diebstähle, bis er wieder gefasst und in ein Heim eingewiesen wird.
So geht es immer weiter. Flucht, Festnahme, wieder zurück ins Heim. Und immer wieder Diebstähle, um sich über Wasser zu halten. Einmal wird er von der SS auf frischer Tat geschnappt und kurz vor Kriegsende zur Wehrmacht gesteckt. Doch kurz darauf ist der Krieg schon zu Ende. Seine Einheit löst sich auf. Manfred S. kehrt nach Gelsenkirchen zurück zu seiner Mutter. Dann immer wieder dasselbe. Er findet Arbeit, nach einigen Monaten kündigt er oder wird gekündigt, lebt von Diebstählen und Einbrüchen. Mehrfach wird er verurteilt. Die Haftstrafen werden immer höher. Auch vor Gewalt schreckt er bald nicht mehr zurück.
Und jedes Mal führt ihn sein Weg aus der Haft zu seiner Mutter zurück. Sie ist es schließlich auch, die ihn Mitte März 1968 dazu überredet, sich auf eine Anzeige eines Edelstahlwerks in Remscheid zu bewerben. Dort werden ungelernte Mitarbeiter gesucht. Tatsächlich bekommt er ein Vorstellungsgespräch.
Am 13. März 1968 drückt ihm seine Mutter 150 Mark in die Hand und sorgt dafür, dass er nach Remscheid fährt. Manfred S. hat einen Koffer mit Klamotten dabei, denn er rechnet damit, dass er dort gleich mit der Arbeit anfangen kann und auch eine Unterkunft bekommt. Und tatsächlich, er wird eingestellt und soll gleich am nächsten Tag zur Arbeit erscheinen. Die Firma stellt ihm ein möbliertes Zimmer zur Verfügung. Alles bestens, möchte man meinen.
Aber es kommt anders. Manfred S. holt nach dem Vorstellungsgespräch seinen Koffer, den er in einem Gepäckfach am Bahnhof deponiert hat, und macht erstmal eine Tour durch die Remscheider Kneipen. Dabei kommt ihm sein Gepäck abhanden. Zwischen 1 und 2 Uhr nachts ist er so betrunken, dass er nicht in seine Unterkunft zurückfindet. Stattdessen übernachtet er in der Nähe des Bahnhofs. Am nächsten Morgen fühlt er sich gerädert und unwohl. Er hat keine Kleider, um sich umzuziehen. So kann er nicht zur Arbeit gehen. Er hat noch 100 Mark in der Tasche. Kurz entschlossen nimmt er den Zug nach Düsseldorf und setzt dort seine Kneipentour fort. Wieder total betrunken machte er sich im Führerhaus eines LKW gemütlich, der offenbar unverschlossen an einer Tankstelle abgestellt ist. Als er einigermaßen nüchtern am nächsten Morgen aufwacht, muss er feststellen, jetzt ist auch sein Geldbeutel verschwunden. Was nun? Zurück zur Mutter?
Das wäre nun wieder zu peinlich. Da hätte er ja eingestehen müssen, dass er wieder mal versagt hat. Er sieht nur eine Alternative. Zurück zu alten Mustern. Ziellos verlässt er Düsseldorf. Zu Fuß zieht er über Hilden nach Solingen und von dort aus Richtung Burg an der Wupper. Damals noch ein selbstständiger Ort, seit Mitte der 70er Jahre ein Stadtteil von Solingen. Am Abend erreicht er ein Waldstück 3 Kilometer vor Burg. Er hat den ganzen Tag dort nichts gegessen. Außerdem fängt es zu regnen an. Er verlässt die Landstraße und durchstreift den Wald.
Für ihn instinktiv eine gute Entscheidung. Denn in dem Wald stehen, was er nicht weiß, Hütten und sogar Wochenendhäuser. Er kommt an einer der Jagdhütten vorbei und versucht einzubrechen. Vergeblich. 10 Meter entfernt steht aber ein unverschlossenes Toilettenhäuschen. Dort findet er zumindest Schutz vor dem Regen und bezieht Quartier für diese Nacht.
Am nächsten Morgen, es ist der 16. März 1968, zieht er weiter. Er kommt an das Holzhaus von Dr. Boll. Es steht mitten im Wald am Rande einer großen Wiese, mit einem Jägerzaun um das Grundstück. Der ist kein großes Hindernis. Das Haus scheint in dem Moment unbewohnt. Die Rollläden sind unten, die Türen abgeschlossen. Manfred S. schiebt einen Rollladen hoch und schlägt die Fensterscheibe ein. Er klettert hinein und steht im Esszimmer. Das Haus ist relativ geräumig, hat mehrere Zimmer, sogar eine Dusche und ist hervorragend ausgestattet. Der Eindringling lässt den Rollladen wieder herunter und inspiziert den Kühlschrank. Darin findet er mehrere Konserven wie Bier, Wein, Schnaps, Limonaden und Säfte. Hier könnte man es sich ein paar Tage gut gehen lassen.
An der Wand hängt eine Uhr, die Manfred S. aufzieht. Ein Spielwerk beginnt zu laufen. Ironie des Schicksals. Es ertönt die Melodie »Üb immer Treu und Redlichkeit«.
Mehrere Tage bleibt Manfred S. in dem Wochenendhaus. Sofort macht er sich über die Dosen mit Fertiggerichten her. Dazu trinkt er Alkohol. Gleich am ersten Abend ist er wieder betrunken. Eine unbändige Wut überkommt ihn. Er schnappt sich eine Axt, die an der Wand neben der Eingangstür hängt, und zerschlägt alles, was ihn am Inventar stört. Zuerst die Wanduhr. Die Melodie hat ihm gar nicht gefallen. Dann ein paar Tierfiguren, die an der Wand hängen, ein Telefon, den Brauseschlauch in der Dusche. In seiner Raserei schlägt er auch tiefe Kerben in die Holzwände und in einen Holztisch. Dabei verletzt er sich. Der Daumen der linken Hand blutet. Er schlingt eine Mullbinde aus dem Verbandskasten darum, den er im Haus findet. Tagsüber bleibt er im Haus, damit ihn keiner sieht. Wenn es dunkel ist, geht er gelegentlich raus und spaziert auf der Wiese und im angrenzenden Wald herum. Auch die Jagdhütte sucht er noch einmal auf. Mit einem kleinen Beil bricht er ein, aber dort findet er nichts, was er gebrauchen könnte. Er geht auch in die etwa 2 Kilometer entfernte Ortschaft Oberburg. Dort bricht er einen Zigarettenautomaten auf und nimmt etwa 20 Päckchen von seinen bevorzugten Marken mit. Dann packt er auch schon mal das, was er bei seinem Aufbruch mitnehmen will, in eine Campingtasche. Einen Anzug, einen Pullover, ein Hemd, alles aus den Schränken in dem Haus. Dazu eine Flasche mit Wasser und den Verbandskasten.
Am nächsten Tag, am 20. März 1968, will er eigentlich weiterziehen. Doch es regnet. Deshalb bleibt er noch. Bei diesem Wetter kommt bestimmt niemand vorbei, denkt er. Ein fataler Irrtum, wie sich später herausstellt. Die Vorräte hat er inzwischen aufgebraucht. Nur eine angebrochene Flasche Schnaps ist noch übrig. 2 Drittel hat er schon getrunken. Er nimmt im Lauf des Vormittags noch den Rest zu sich. Dann macht er es sich auf einer Liege gemütlich und schläft ein. Dass am Nachmittag ein Auto vor der Tür hält und jemand das Haus betritt, bemerkt er nicht. So jedenfalls gibt er es später bei der Polizei zu Protokoll. Und auch während der späteren Gerichtsverhandlung bleibt er bei dieser Darstellung. Er sei erst aufgewacht, als ihm jemand einen Spazierstock in den Rücken gestoßen und angeschrien habe, was er in dem Haus mache. Manfred S. habe sich erschrocken aufgerichtet und erstmal seine Brille aufgesetzt.
Dann habe er gesehen, dass vor ihm ein wütender Mann stehe, der Hauseigentümer Dr. Boll. Der habe ihn beschimpft und einen Spitzbuben genannt, einen Dieb und Verbrecher. Manfred S. sei aufgesprungen und habe erwidert, er habe hier geschlafen und wolle jetzt gehen. Als er an Dr. Boll vorbei zur Haustür gehen wollte, habe dieser sich ihm in den Weg gestellt und versucht, ihn mit seinem Spazierstock zurückzutreiben und an der Flucht zu hindern. Er habe den Schlägen ausweichen müssen, sei dann aber an den schimpfenden Mann herangetreten und habe ihn mit beiden Händen am Jackett gepackt. Der Mann sei immer noch nicht zurückgewichen, sondern habe weiter auf ihn eingeschlagen. Dabei habe er ihn erneut einen Dieb und Verbrecher genannt. Der körperlich wesentlich kräftigere Manfred S. schubst den Verleger nach eigenen Aussagen jetzt vor sich her und durch die Eingangstür nach draußen. An der Tür nimmt er die Axt zur Hand und schlägt damit auf Dr. Boll ein. Wie er selbst sagt, entschloss er sich in diesem Moment, den Verleger umzubringen und damit einen lästigen Zeugen zu beseitigen. Es muss ein erbitterter Kampf um Leben und Tod entstanden sein. Dr. Boll soll versucht haben, den Axthieben auszuweichen und sie mit dem Spazierstock abzuwehren. Doch das alles nutzt nichts. Außerhalb des Hauses versetzt Manfred S. dem Opfer 2 gewaltige Hiebe mit der Schneide in den Kopf. In der Urteilsbegründung steht später, die Schläge waren so wuchtig, dass sie das Gehirn durchschlugen. Die weitere detaillierte Beschreibung ersparen wir uns. Dr. Boll war sofort tot. Manfred S. schlug laut Gerichtsakten trotzdem noch zwei weitere Male auf den Kopf des Opfers ein.
Manfred S. versuchte vermutlich mit seiner Schilderung, sich selbst als Opfer darzustellen, das sich nur gegen den Angriff des Verlegers zur Wehr setzte. Doch Bernhard Boll Junior hatte und hat auch noch heute erhebliche Zweifel an dieser Darstellung.
Weil mein Vater an sich, der hat zwar den ganzen Krieg mitgemacht an der Front in Russland, aber der hat oft gesagt, wenn mir mal einer was will, ich gebe da alles her, ich bin noch nicht verrückt. Das waren sich so seine Einstellungen. Deswegen glaubte die Staatsanwaltschaft, und ich sehe das auch so, dass wahrscheinlich der Täter, der sich da ertappt fühlte, der war eingebrochen, letztendlich ist ja auch Mord und kein Totschlag, weil es zur Verdeckung einer anderen Straftat erfolgte, der hat ihn wahrscheinlich aufgelauert hinter der Tür und sofort zugeschlagen. Dazu passt auch der kurze Weg von der Türe bis zu dem Platz auf der Wiese, wo er lag. Da ist er wahrscheinlich nach dem Schlag hingetorkelt, ne? Vielleicht zwei, drei Schritte noch gemacht und dann umgekippt und da liegen geblieben. Also das glaube ich.
Und auch aus der Urteilsbegründung geht an manchen Stellen hervor, dass der Richter den Schilderungen des Angeklagten nicht so ganz traute.
Jedenfalls war man davon überzeugt, dass zwischen der Entdeckung des Einbrechers und den tödlichen Hieben etwa 4 Minuten vergangen sind. Anschließend hat es Manfred S. eilig. Mit der gepackten Tasche, dem Beil und der Axt läuft er in den Wald. Dort tritt er die Werkzeuge in den Waldboden und legt Zweige darauf, um die Ermittlungen zu erschweren. Dann läuft er weiter. In einer Tannenschonung zieht er sich um, weil sein Anzug blutverschmiert ist. Er zieht den Anzug an, den er im Wochenendhaus gefunden und eingepackt hat. Jetzt kommt ihm auch die Idee, seine Spuren in dem Wochenendhaus zu vernichten. Er kehrt dorthin zurück. 1 Stunde ist seit der Tat vergangen. Als er die Leiche neben dem Haus liegen sieht, geht er noch einmal zu ihr hin. Er zieht Dr. Bolls Geldbörse aus der rechten Gesäßtasche und streift ihm die goldene Armbanduhr vom Handgelenk. Beides steckt er ein. Dann will er noch die Leiche ins Haus zurückschaffen, aber das gelingt ihm nicht. Er geht ins Haus und häuft im Wohnzimmer Papier und anderes brennbares Material auf und zündet es an. Er eilt in die Tannenschonung zurück und inspiziert die Uhr und Geldbörse. Das Bargeld, über 1.000 Mark, nimmt er heraus und wirft das Portemonnaie weg. Dass der Sohn des Verlegers in diesem Moment vor dem Wochenendhaus vorfährt, bekommt er nicht mit.
Als er am Waldrand ankommt, steht dort ein Taxi. Das sieht Manfred S. als glückliche Fügung. Am Düsseldorfer Bahnhof steigt er aus, zahlt und gibt dem Fahrer noch ein großzügiges Trinkgeld. Ab 21 Uhr ist er dann wieder mal auf Kneipentour, und zwar durch Düsseldorf. Bis 5 Uhr morgens. Dann nimmt er den ersten Zug nach Gelsenkirchen, wo er den Tag erneut in diversen Kneipen verbringt. Am Abend geht er zu seiner Mutter. In den nächsten Tagen verjubelt er noch den Rest seiner Beute. Schließlich nimmt er wieder eine Arbeit an, als Gebäudereiniger.
Knapp 2 Monate später wird er schon wieder straffällig. Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft. Dabei wird er geschnappt, bleibt aber auf freiem Fuß. Bis er dann nach der XY-Sendung am 8. Juni 1968 morgens als Tatverdächtiger im Mordfall Dr. Boll festgenommen wird. Ende Februar 1969 wird Manfred S. vom Schwurgericht im Landgericht Wuppertal wegen Mordes nach 2-tägiger Verhandlung zu, wie es damals heißt, lebenslangem Zuchthaus verurteilt.
Für Bernhard Boll, den Sohn und seine Familie ist es eine große Erleichterung, dass das Verbrechen aufgeklärt werden konnte.
Also diese furchtbare Zeit, die habe ich in schrecklicher Erinnerung. Die 80 Tage zwischen Tat und Aufklärung durch XY, die waren wirklich sehr geprägt durch schreckliche Herausforderungen, Bedrohungen. Die Geschichten, die in der Stadt erzählt wurden, was mein Vater in Wirklichkeit für ein Mensch ist, warum der sich mit wem in der Hütte aufgehalten hat. Und das ist ja kein Wunder, dass da was passieren muss. Solche Sachen, die nahmen also immer mehr Gestalt an und die bedrücken einen natürlich, weil man nie etwas wirklich entgegensetzen konnte. Und das kann ich sagen, das war mit der Aufklärung schlagartig erledigt. Bei so einem Geschehen Sicherheit zu haben, egal wie schlimm es war, aber dass man weiß, ja, so ist es gewesen, das ist für die Hinterbliebenen eines Verbrechensopfers einfach sehr wichtig. Ne? Macht es einem leichter, das weitere Leben zu gestalten, als wenn sowas immer offen bleibt.
Und wie ging es mit Dr. Bolls Lebenswerk weiter, also seinem Verlag? Bernhard Boll, sein Sohn und seine Mutter haben bei all der Trauer erfolgreich versucht, den Wunsch des Familienvaters und Verlagschefs zu erfüllen.
Ich habe meine Mutter bewundert, wie sie damit umgegangen ist. Mir ging es ähnlich. Man hat versucht, mit dem Geschehen so umzugehen, wie es dann war. Es war unabänderlich. Man musste sich ihm stellen und vor allen Dingen nach vorne gucken, weil andere auch auf einen gucken. Was wird aus der Firma? Was wird aus der Familie, aber vor allem aus der Firma, da hingen ja die ganzen Arbeitsplätze dran. Und da haben wir sofort ein großes Aufgabenfeld. Ja, und leider waren wir damals, und weil man ja immer nicht wusste, wie es ausgeht, praktisch Mitspielende in einem spannenden, aber furchtbaren Film, nämlich die Zeit, bis der Fall geklärt war. Das hat allerdings andererseits dann abgelenkt von den starken Gefühlen, die man natürlich gleichzeitig ganz akut auch verarbeiten musste. Hat aber, glaube ich, geholfen, wie Arbeit ja immer hilft im Leben.
Was der Familie wohl auch geholfen hat, das war der schnelle Fahndungserfolg und dass der Täter zur Rechenschaft gezogen werden konnte. Gewissermaßen ein schneller, konsequenter Abschluss dieser tragischen Geschichte. Bernhard Boll ist relativ zügig in die Fußstapfen seines Vaters getreten.
Ich habe also dann ein Jurastudium mit Abschluss erst Staatsexamen in Köln gemacht, um einen Abschluss zu haben. Habe aber nicht mehr das zweite Staatsexamen gemacht. Da geht es ja um die praktischen Dinge, als Staatsanwalt und Rechtsanwalt zu arbeiten. Ich wollte ja Zeitungsverleger sein. Danach bin ich dann hier in die Firma eingetreten, bin dann direkt zum Geschäftsführer gemacht worden, weil meine Mutter die Zeit des Studiums ja schon lange hier überbrückt hatte. Sie hat es nie gelernt, hat sich aber in ganz toller Weise jeden Tag ins Büro begeben und, ich sag mal, leger den Laden zusammengehalten. Und wir hatten einen tollen jungen Mitarbeiter, den haben wir zum Verlagsleiter gemacht. Und mit dem habe ich mein ganzes Leben in toller Form zusammengearbeitet, weil er eben auch ein toller Mann war.
Bernhard Boll, inzwischen 77 Jahre alt, hat also die Prophezeiung seines Vaters realisiert. Und mehr noch. Inzwischen ist bereits die nächste Generation im Verlag tätig. Sein Sohn Michael hat jetzt als Verleger das Sagen. Wir gehen nochmal zu Peter Hohl, der in Ingelheim sitzt. Wie war das denn damals, als Sie hörten, dass zum ersten Mal auch ein Filmfall geklärt worden ist? Damit war ja der Beweis da, dass das Konzept der Sendung aufgeht. Was war denn die Reaktion bei Ihnen in der Redaktion?
Nun, wir werden gelegentlich gefragt, ob wir damals gefeiert haben. Das haben wir natürlich nicht, weil nach einem so scheußlichen Verbrechen ist einem nicht nach Feiern zumute. Aber natürlich war es ein sehr gutes Gefühl, eine Aufgabe erfolgreich zu Ende gebracht zu haben. Und auch zu sehen, dass man mit der Bewertung der Erfolgsaussicht und der Ansatzpunkte richtig lag. Ich denke, das kann Rudi Zerne sicher bestätigen, denn es werden ja auch heute Filmfälle durch Mitwirkung des Publikums aufgeklärt.
Unbedingt und vor allem jetzt immer öfter auch Fälle von früher. Also Verbrechen, die vor Jahrzehnten geschehen sind, die sogenannten Cold Cases, lassen sich durch XY doch noch aufklären. Also für mich ist das eine absolut faszinierende Sache.
Lieber Peter Hohl, vielen Dank, dass Sie uns und das Publikum wieder einmal mitgenommen haben in die Geschichte von Aktenzeichen XY ungelöst.
Ja, sehr gern. Ich finde es sehr verdienstvoll, dass Sie auch die Anfänge dieser wichtigen Sendung in Erinnerung halten. Vielen Dank dafür.
Ja, auch von mir ein Dankeschön und weiterhin, Peter Hohl, einen schönen Ruhestand. Und natürlich sagen wir auch Danke für das Manuskript zu dieser Folge, das unser Kollege Rüdiger Wellnitz verfasst hat. Und ganz wichtig, ein großes Danke an Bernhard Boll Junior für seine Mitwirkung.
Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Und ich bedanke mich auch bei euch, bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr wieder dabei wart.
Bis zum nächsten Mal und mein Wunsch für euch bleibt sicher.
Die nächste Folge gibt es wie immer in 2 Wochen. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Und alle Infos zum Fall findet ihr in den Shownotes. Bis dann. Aktenzeichen XY Unvergessene Verbrechen ist eine Produktion der Securitel in Kooperation mit Bumfilm im Auftrag des ZDF.